Wir beginnen jetzt mit der Pressekonferenz in Gedenken an Bruder Tonum Bobda, der am 21. April 2019 vor dem UKE getötet wurde. Wir haben heute eingeladen die Anwältin der Familie Bobda, die Anwältin Gabriele Heinicke und den Anwalt Dr. Schneider Ademensa. Wir haben eingeladen Schwester Marianne Ballet vom Pablo und Bruder Tahir Della von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Wir beginnen mit den Statements der Anwältin erstmal zum Stand des Verfahrens und zur Einschätzung dessen, was bisher in diesem Verfahren gelaufen und argumentiert worden ist. Ich gebe dazu das Wort an Herrn Dr. Schneider Ademensa.
Ja, guten Morgen. Ich grüße auch alle und möchte ganz gerne jetzt zum einen natürlich hier unseren Gastgebern danken, dass sie uns hier eingeladen haben für die Pressekonferenz. Ist ein bisschen misslich, dass wir uns hier nicht persönlich treffen, sage ich momentan jederzeit, denn die technischen Schwierigkeiten haben wir ja schon gerade erlebt. Das, glaube ich, ersetzt auch nicht das persönliche Zusammentreffen. Wir wollen gleichwohl versuchen, zum Verfahren Bobda und auch zu den Hintergründen hier noch einen aktuellen Stand zu geben und wie es weitergehen kann, zu erörtern. Aus meiner Sicht zunächst zum Verfahren selbst. Es hat bekanntlich ein Strafverfahren gegen drei Sicherheitsleute, sogenannte Sicherheitsleute, gegeben, die vor dem UKE Herrn Bobda am 21.04.2019 umgebracht haben. Dieses Verfahren ist eingestellt worden durch die Staatsanwaltschaft Hamburg, den Oberstaatsanwalt Mahnke. Wir sind dann in Beschwerde gegangen im letzten Jahr. Das hat relativ lange gedauert, bis darüber entschieden worden ist. Die Generalstaatsanwaltschaft hat dann zu Beginn dieses Jahres diese Beschwerde verworfen. Und hiergegen ist jetzt ein Antrag auf gerichtliche Entscheidung, wie das heißt im Fachjargon, gestellt worden. Also wir befinden uns im sogenannten Klageerzwingungsverfahren. Dazu muss man sagen, dass im Strafverfahren die Bürger relativ wenig zu sagen haben in Deutschland. Das Klageerzwingungsverfahren ist so eines dieser kleinen Hebelchen, die das deutsche Strafverfahren bietet, damit auch die Opfer und die Geschädigten sich am Verfahren beteiligen können und versuchen können, dass es zu einer Ahndung kommt. Aber in der Hand bleibt es gleichwohl der Staatsanwaltschaft, dieses Verfahren zu führen. Und das ist das Missliche eben auch in diesem Verfahren, denn die Staatsanwaltschaft hat offensichtlich kein großes Interesse, die Täter dieses Verbrechens auch zu verfolgen. Die Generalstaatsanwaltschaft, deren Entscheidung wir jetzt angegriffen haben, mit einem Antrag zum Oberlandesgericht, die hat aus meiner Sicht völlig unhaltbar argumentiert. Zum einen unsere Zeugen und überhaupt die Zeugen des Vorfalls ignoriert und ihre Entscheidung im Grunde nur auf die Aussagen der Beschuldigten selbst gestützt, also maßgeblich auf die Aussagen der Ärztin gestützt und auch der Sicherheitsleute und dieser Pflegekräfte, die da noch bei dem ganzen Übergriff dabei gestanden sind, nichts tun. Das ist aus meiner Sicht ein Unding, denn üblicherweise geht es immer umgekehrt, dass man eine Anklage oder eine Strafverfolgung auf Aussagen von Zeugen, auf Beweismittel insofern stützt und nicht auf die Aussagen der Beschuldigten oder der in dem mit den Beschuldigten verbundenen Personen. Das ist also aus meiner Sicht schon eine grob einseitige Ermittlung, die da stattgefunden hat. Zum anderen wird juristisch hanebüchen damit argumentiert, das Verfahren habe eingestellt werden müssen, weil die Tat gerechtfertigt sei, und zwar gerechtfertigt durch rechtfertigenden Notstand. Die Argumentation der Oberstaatsanwältin bei der Generalstaatsanwaltschaft lautete tatsächlich, man habe Herrn Bobda vor sich selbst im Notstand schützen müssen, denn es hätte ja sein können, dass er von der Bank aufspringt, auf die Straße läuft und dort vor ein Auto kommt und dann dadurch getötet wird. Also als Schutz vor seinem eigenen Tod musste man ihn töten. Das ist letztlich die Argumentation dieser Generalstaatsanwaltschaft in Hamburg. Ich muss ganz ehrlich sagen, einen solchen Unsinn habe ich noch nie gelesen, und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Oberstaatsanwältin so wenig Jurakenntnisse mitbringt, dass sie das allen Ernstes so vertritt. Meines Erachtens steckt hinter dieser Art von Argumentation wirklich System und Vorsatz, und ich sage es ganz deutlich, Vorsatz einer Strafvereidelung im Amt. Also dieser Fall soll unter den Teppich gekehrt werden mit kriminellen Mitteln, mit kriminellen Methoden. Das ist eine Form der systemischen Kriminalität hier in Hamburg bei der sogenannten Hamburger Justiz. Denn das ist natürlich eine unglaubliche Tat. Es werden kleinste Sachen von der Hamburger Justiz verfolgt. Und kleinste Dinge werden bis ins Detail ausermittelt, insbesondere wenn sich dunkelhäutige Menschen gegen Polizeigewalt wehren. Dann wird mit großem und größtem Aufwand gegen die Polizei Opfer ermittelt. Und in diesem Fall, wo es wirklich um Mord und Totschlag geht und ein dunkelhäutiger Mensch betroffen ist, da wird mit ja geradezu juristisch hanebüchenen Verrenkungen versucht, sowohl den Sachverhalt zu verdrehen als auch eine rechtliche Würdigung aufzutischen, die in keinster Weise haltbar ist. Das ist also aus meiner Sicht momentan so der Stand des Verfahrens. Wir werden jetzt sehen, ob die Richter am Oberlandesgericht, am Hanseatischen Oberlandesgericht, unabhängig sind. Das müssten sie ja eigentlich sein, anders als die Staatsanwaltschaft. Sind Gerichte in Deutschland unabhängig und von Weisungen nicht abhängig? Da setze ich natürlich momentan eine gewisse Hoffnung hinein, dass da tatsächlich auch nochmal ein Umdenkenprozess erfolgt. Aber wir müssen einfach abwarten, was da jetzt herauskommt. Und der zweite Punkt, der auch noch von Interesse sein kann, ist natürlich ein zivilrechtliches Verfahren auf Schadenersatz. Das ist auch angedacht. Das haben wir ja auch in den USA gesehen, in dem Parallelfall George Floyd. Dort haben sich die Beteiligten außergerichtlich geeinigt. Das könnte ich mir hier auch vorstellen. Allerdings hängen diese Verfahren natürlich auch irgendwo faktisch zusammen. Rechtlich nicht, sind sie unabhängig voneinander, aber faktisch hängen sie sicherlich irgendwo zusammen. So dass man sehen muss, was zivilrechtlich da möglich ist. Der Vorteil eines zivilrechtlichen, also eines Schmerzensgeldverfahrens für die Familie, liegt darin, dass da die Justiz auch tatsächlich drüber entscheiden muss. Im Strafrecht kann sie immer sagen, wir haben keine Lust, wir machen das nicht. Man denkt sich dann eben irgendwelche Argumente aus, wie ich es gerade erläutert habe, aber man hat als Betroffener und als Geschädigter nicht unbedingt die Chance, zu einem Verfahren mit in der Öffentlichkeit zu kommen. Bei einem zivilrechtlichen Verfahren ist das möglich. Das ist also der zweite Strang sozusagen, auf dem in dem Fall wir wohl schwimmen müssen. Meine Einschätzung letzten Endes dieser ganzen Problematik ist, wir haben es, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, mit einem Fall systemischer Kriminalität zu tun. Zum einen, weil sich das Ganze im Zusammenhang eines Psychiatrieaufenthalts ereignet hat. Ich behandle und vertrete jetzt seit 10 Jahren Menschen, die in der Psychiatrie eingesperrt sind, die dort auch misshandelt und verletzt werden. Ich hatte auch Todesfälle unter meinen Mandanten, leider einige zu beklagen. Das ist leider ein Bereich, wo man von außen sehr schwer nur hineinschauen kann und wo es immer wieder zu Übergriffen und zu Gewaltexzessen kommt. Das ist die eine Problematik des Falles, und die andere Problematik bleibt aus meiner Sicht durchaus auch der ethnische Hintergrund des hier Getöteten. Es gibt zwar jetzt keine wirklich handfesten Anhaltspunkte dafür, dass hier ein rassistischer Hintergrund eine Rolle gespielt hat. Allerdings sehe ich immer, wenn dunkle Menschen beteiligt sind, einen gewissen Hinweis oder ein gewisses Indiz für einen rassistischen Hintergrund. Es ist einfach so, dass dunkelhäutigen Menschen gegenüber anders begegnet wird als hellhäutigen. Die Gewaltneigung ist sehr viel größer, wenn Sicherheitsleute oder Polizei dunkle Menschen vor sich haben, als wenn sie helle Menschen vor sich haben. Das ist leider ein Fakt. Und deshalb sehe ich hier durchaus bei diesem völlig unerklärlichen Übergriff auf den völlig ruhig dasitzenden Herrn Bob da durchaus auch eine solche rassistische Problematik oder eine rassistische Komponente. Da lasse ich mich auch nicht von abbringen. Also diese beiden Punkte, Psychiatrieopfer und eben auf der anderen Seite auch Rassismusopfer, das sind die beiden Punkte, die mich zu einer systemischen Problematik führen, zu einer systemischen Kriminalität in diesem Fall führen. Und ich denke, da haben wir noch sehr viel zu tun, um Täter, die eben im System stecken, die vom System ausgebildet sind, vom System bezahlt werden und natürlich auch vom System geschützt werden, zu verfolgen und zur Strecke zu bringen. Es geht dann aus meiner Sicht nicht nur um diese drei Sicherheitsleute, sondern es geht vor allem natürlich auch um die Ärztin, die das alles angeleiert hat. Und es geht aber auch um diese zwei sogenannten Pfleger, die daneben gestanden sind und eigentlich hätten eingreifen müssen. Die haben juristisch gesehen eine Garantenstellung und müssen, wenn es ganz offensichtlich zu einer gesundheitsgefährdenden oder sogar lebensgefährdenden Situation für ihren Patienten kommt, auch handeln. Das ist auch nicht nur eine unterlassene Hilfeleistung von diesen Leuten, sondern das ist durchaus eine Beteiligung an einem Tötungsdelikt, also eine sogenannte Tötung durch Unterlassen. Da hat die Staatsanwaltschaft aber überhaupt gar nicht ermittelt gegen diese beiden Pfleger, sodass da aus meiner Sicht sowieso schon sehr lückenhaft ermittelt worden ist. Wir werden jetzt sehen, wie der Fall beim Oberlandesgericht aufgenommen wird. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass die Richter da eben etwas unabhängiger rangehen. Und dann können wir sehen, wie wir weiter verfahren, wenn wir diese Entscheidung vom Oberlandesgericht haben. So weit von mir mal.
Ja, danke schön, Dr. Schneider-Ademensa. Als nächstes bitten wir Bruder Tahir Della von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, ja, um sein Statement. Bitte, Tahir.
Ja, schönen guten Morgen, ihr Lieben. Vielen Dank für die Einladung. Danke vor allem, David, jetzt gerade für die Ausführungen. Letzte Woche ist ja der Polizist für schuldig gesprochen worden, George Floyd ermordet zu haben. Und das wurde sowohl in den deutschen Medien als auch in den US-Medien als eine Art Zeitenwende beschrieben. Und tatsächlich muss man natürlich erstmal abwarten, wie jetzt das Strafmaß ausfällt, ist das eine. Und zum anderen zeigt das aber auch, glaube ich, ganz deutlich, dass dieses jahrhundertelange Nicht-Umgehen mit systemischem Rassismus, auch das hat David gerade eben angesprochen, dieses Nicht-Umgehen, dieses Nicht-Besprechen von systemischem Rassismus, zu was das eben letztendlich führt, dass wir uns jetzt schon über Urteile, Entscheidungen, Gerichtsentscheidungen freuen, was ja eigentlich normal sein sollte. Ne? Also wenn Menschen ermordet werden, auch durch Polizeibehörden beispielsweise, sollte es ja normal sein, dass Menschen verurteilt werden, also die TäterInnen zur Verantwortung gezogen werden. Und tatsächlich ist es eben meistens nicht der Fall. Wir haben hier in Deutschland, in Berlin, eine Kampagne vor einigen Jahren entwickelt oder organisiert mit dem Titel Dead in Custody, also Tod in Haft. Und wir haben in diesem Zuge, oder die Kolleginnen haben im Zuge dieser Kampagne, mehr als 150 Todesfälle von schwarzen Menschen, POCs, People of Color, ermittelt durch Polizeibehörden, Sicherheitsbehörden. Und was diese Fälle alle gemeinsam haben, ist eben, dass in fast allen Fällen eigentlich niemals die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen worden sind. Das heißt also, wir sind schon daran gewohnt, dass Gewalt gegenüber schwarzen Menschen, gegenüber POCs, dass es eben meistens nicht geahndet wird. Die Polizei versperrt sich sozusagen eine Auseinandersetzung über systemischen Rassismus. Und hier nochmal zurück zu einem Blick auf letztes Jahr. Da wurde ja in Bezug auf die USA ganz offensiv in den Medien über systemischen, institutionierten Rassismus gesprochen. Und aber wenn es um Deutschland, also wenn wir uns auf Deutschland beziehen, sind wir dann noch überhaupt noch nicht so weit. Das heißt, wir sprechen immer noch lieber von Einzelfällen, von einzelnen Verfehlungen von Polizeibeamtinnen und kriegen eigentlich nicht wirklich den Blick mal hin, dass wir nicht die einzelnen Beamtinnen sozusagen nur zur Rechenschaft ziehen müssen. Das natürlich auch. Aber wir müssen das System Polizei, Justiz insgesamt in den Blick nehmen, inwieweit hier ganz klar rassistische Methoden Anwendung finden, ganz klar rassistische Haltungen vorhanden sind und vor allen Dingen, dass natürlich auch hier nicht drüber gesprochen wird. Unser Innenminister Seehofer hat ja vorletztes Jahr eine Studie abgelehnt bezüglich Rassismus in der Polizei mit der Begründung, das sei ja sozusagen verboten per Gesetz. Und diese Haltung zeigt eben, dass dieses enge Verständnis von rassistischen Verhältnissen auch in staatlichen Strukturen immer noch dazu führt, dass A, Menschen sterben und B, wir das Problem nicht wirklich in den Griff kriegen. Das heißt also, spätestens nach dem Aufdecken des Terrornetzwerkes aus Thüringen, der NSU, hätte eigentlich die Möglichkeit bestanden, die Strukturen, also Polizei und Justiz mal insgesamt in den Blick zu nehmen. Weil das war ja ein Paradebeispiel dafür, wie institutioneller Rassismus eben funktioniert. Dass es eben nicht nur zu rassistischen Handlungen kommen kann, wenn Menschen bewusst sozusagen rassistisch handeln, sondern weil einfach die inneren Normen und Logiken in diesen Strukturen vorhanden sind, die dann entweder nicht zu Ermittlungen führen oder eben zu rassistischen Ermittlungen führen. Und das hätte eigentlich sozusagen als Anlass genommen werden können, sich mit diesem Problem endlich mal umfassend zu beschäftigen. Wir sehen, nochmal zurück zu den USA, zu was das eben führt, dass es schon normalisiert ist, dass schwarze Männer vor allen Dingen im Fokus der Polizei und Justiz stehen, dass das natürlich immer wieder zu Todesfällen führt. Und wir haben ja zwar letztes Jahr eine enorme, man kann ja schon sagen, weltweite Solidarisierung erfahren nach dem Mord an George Floyd. Und gleichzeitig sind diese Fälle aber tatsächlich eben nicht loszulösen von dem strukturellen Problem, das sowohl in den USA, aber auch in Deutschland vorherrscht. Und wo wir ganz klar natürlich sehen, dass wenn wir das sozusagen nicht umfassend endlich mal adressieren, diese Todesfälle weitergehen werden. Das heißt, wir haben ja hier sowohl in Deutschland als auch in den USA eine lange, in Anführungszeichen, Tradition von Ermordung von schwarzen Menschen und hier natürlich vor allen Dingen auch nochmal vor allem schwarzen Männern. Und dieses sich nicht damit auseinandersetzen, woher das denn sozusagen kommt, in welcher Tradition das steht, in welchem System das steht, das kann eben dazu führen, dass wir eben diese Fälle nie wirklich sozusagen zum Anlass nehmen, endlich die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Das ist erstmal soweit von mir. Vielen Dank.
Ja, hallo. Danke, Bruder Della, für die Ausführung. Als nächstes bitten wir die Anwältin Gabriele Heinige um ihr Statement.
Ja, guten Morgen. Die Ermittlungen in der Sache von William Mbogda sind relativ typisch. Sie haben, wie zum Beispiel auch im Jahre 2000 bei Achille John, einen Reflex gehabt. Wenn Schwarze im Bereich von Sicherheitsbehörden, in diesem Fall im Bereich des UKE und des Sicherheitsdienstes sterben, folgt der Reflex, dass es einen gesundheitlichen Grund hat, dass sie schicksalshaft gestorben sind. Tatsächlich war es am 21.04.2019 so, dass William Mbogda als ein Mensch, der psychisch krank war und der vor allen Dingen auch herzkrank war, eine Person war, die große Hilfe gebraucht hat und große Fürsorge gebraucht hat. Diese Fürsorge hat er nicht bekommen, sondern es ist mit ihm so umgegangen worden, als sei er ein gefährlicher Mensch, und zwar für andere gefährlicher Mensch. Das findet sich in der Akte, in der Ermittlungsakte, so überhaupt nicht wieder. Zunächst die Ermittlung der Staatsanwaltschaft. Das, was der Kollege Schneider-Demenzer schon gesagt hat, der ermittelnde Staatsanwalt hat, ich sag mal, erfunden, dass es eine Notwehrsituation gegeben habe und dass darum das Eingreifen der Sicherheitspersonen notwendig gewesen wäre. Tatsächlich ist das Vorgehen gegen eine Person, die sich freiwillig in der Psychiatrie befindet, mit Zwang nur dann zulässig, wenn es entweder eine solche Notwehrsituation gibt, die gab es hier, dazu komme ich noch nicht, oder aber wenn es eine richterliche Anordnung gibt zu Zwangsmaßnahmen. Hier war es so, dass am Morgen des 21. William Bob da unruhig war, dass er mit einer Medikation versehen war, die möglicherweise nicht gut eingestellt gewesen ist. Er hat Schlafstörungen gehabt schon in den Tagen vorher. Er ist am 16. April aufgenommen worden. Am 17. April ist er untersucht worden. Unter anderem ist ein EKG gemacht worden. Und dieses EKG hat, wie 2 Jahre schon vorher, als er aufgenommen worden ist, eine recht schwere Herzerkrankung ergeben. Man liest in der Akte, dass es ein EKG gibt und unten drunter steht, also das sei ein pathologisches EKG mit Ausrufezeichen, abgezeichnet von der Ärztin, die am Morgen des 21.04. versucht hat, mit der Security gegen ihn vorzugehen. Der Tod von Walter war in keiner Weise schicksalhaft, sondern er war sogar voraussehbar. Wir haben gegen 8.30 Uhr die Situation, dass er auf der Station unruhig gewesen sein soll, auch möglicherweise laut gewesen sein soll, möglicherweise auch mit den Fäusten irgendwie in der Luft, das bestätigt auch einer der Pfleger, nichts, was in irgendeiner Weise sich gegen Dritte gewendet hätte. Er ist offensichtlich, um sich zu beruhigen, runtergegangen, wie er das vorher auch schon gemacht hat, runtergegangen vor das Gebäude W37, also der Psychiatrie, hat sich dort auf die Bank gesetzt, hat geraucht und einen Kaffee getrunken und hat gar nichts gemacht, bis dann die Security und 2 Pfleger gekommen sind und ihn angesprochen haben. Er hat geantwortet, er wolle die Medikation nicht. Und dann fängt etwas an, was in der Akte sehr unterschiedlich beschrieben wird. Zum einen wird es so beschrieben, dass die Ärztin meint, mit einem Antrag auf gerichtliche Entscheidung für die Unterbringung, den sie erst nachdem die ganze Sache schon passiert ist, weggeschickt hat, dass die Ärztin in dem Moment, wo sie die Sache per Fax an das Bezirksamt Hamburg-Altona weggeschickt hat, meinte, dass bereits zwangsweise gegen William Bob da vorgegangen werden dürfte. Das ist nach meiner festen Überzeugung eine Schutzbehauptung. Das ist eine Behauptung, die so von anderen Personen im UKE wiederholt worden sind. Und man hat sich so ein bisschen gewundert, dass es sein kann, dass Selbstverständlichkeiten gerade in einem Bereich eines großen Krankenhauses wie dem UKE nicht bekannt sind. Ich glaube das nach wie vor nicht. Ich glaube, dass man sich entsprechend abgesprochen hat, um eine Irrtumsproblematik notfalls darstellen zu können. Das heißt also, die Ärztin, im Übrigen auch durch eine Pflegeperson, insofern nachgewiesen, die Ärztin wusste, dass Zwangsmaßnahmen erst dann erlaubt sind, wenn eine Anordnung, zumindest eine vorläufige Anordnung durch das Bezirksamt und dann letztlich eine Anordnung durch das Gericht erfolgt. Sie hat gleichwohl, nachdem William Bob da unruhig war, die Security holen lassen und sie hat die 2 Pfleger aufgefordert, zu William Bob da zu gehen, mit der Security und ihm Medikation anzubieten. Man kann sich fragen, warum eigentlich mit der Security, wenn man nicht vorhatte, irgendwelche Gewalt anzuwenden. Es hätte ausgereicht, dass auch nur ein Pfleger oder Pflegerin dorthin gegangen wäre zu ihm und ihm nochmal freundlich angeboten hätte, Medikation zu nehmen. Dazu braucht es keine 3 Security. Aber man ist mit den Security hingegangen und nun gibt es unterschiedliche Behauptungen. Die einen sagen, und zwar selbst diejenigen, die jetzt beschuldigt sind, und von den Pflegern weiß man, dass sie William angesprochen haben, dass William nochmal gesagt hat, er möchte keine Medikation, dass dann eine Person von den Security ihn angefasst hat an der Schulter und dass er daraufhin um sich geschlagen haben soll. Jetzt mal rechtlich eingeordnet. ich muss mich nicht anfassen lassen. Wenn ich angefasst werde, darf ich mich wehren. Das, was Wilm Bock da in der Situation gemacht hat, war zulässig, war rechtlich nicht zu beanstanden. Die Security, die kein Recht hatten, ihn anzufassen und ihm irgendwie näher zu treten, hätten jetzt nicht angreifen dürfen. Das haben sie aber gemacht. Sie haben ihn an den Armen gefasst zunächst. Sie haben ihn zu Boden gebracht. Sie haben ihn auf den Bauch gedreht. Sie haben auf ihn gekniet. Sie haben seinen Kopf festgehalten. Sie haben möglicherweise, so sagen es verschiedene Zeugen, ihm den Mund zugehalten. Jedenfalls eine höchst gewaltvolle Angelegenheit, die dazu geführt hat, dass letztlich William auf einmal weggesackt ist und das Bewusstsein verloren hat. In der Situation wissen wir heute und wissen wir aufgrund des Akteninhalts, dass er in der Situation bereits gestorben ist. Ich mache jetzt mal eine kleine Pause, weil es hier technische Probleme gibt. Es gibt eine Vielzahl von Zeugen, die von der Staatsanwaltschaft, ich will fast sagen, niedergemacht worden sind. Und zwar so getan worden ist, als wären Personen, die sich in der Psychiatrie befinden, nicht in der Lage, als Zeugen Sachverhalte wahrzunehmen, zu gucken, zu hören, mitzubekommen, was passiert. Und es gibt eine völlig unbeteiligte ältere Dame, die mit ihrem Enkel vorbeigeht und diese doch sehr brutalen Vorgang beobachtet, der von Seiten der Security gegenüber William Bock da stattfindet. Das heißt, wenn wir jetzt mal abgleichen, was der Staatsanwalt im ersten Bereich, nämlich bis zur Einstellung, gemacht hat. Ich muss sagen, das stört doch sehr, was ihr macht. Nicht? Ja? Also ihr könnt es gerne machen, aber ich würde dann kurz unterbrechen. Also, ja? Der Staatsanwalt, der das Ermittlungsverfahren eingestellt hat, hat in einer Art und Weise über William Bock da berichtet, wie ich es für unangemessen und für menschenunwürdig halte. Er hat damit angefangen, dass William Bock da ja schon in der Vergangenheit auffällig geworden ist. Ja, er war psychisch krank. Ja, er hat sich freiwillig in ein Krankenhaus begeben. Er hat um Hilfe gebeten. Gleichwohl liest man in diesem Einstellungsbescheid, dass William Bock da bereits früher sich entblößt habe. Und es wird so eingeführt, als sei er ein gefährlicher Sittenstrolch sozusagen. Mit der Sache hat diese Beschreibung von William Bock da überhaupt gar nichts zu tun. Es hätte ausgereicht zu sagen, er ist ein psychisch kranker Mensch gewesen, der dringend Hilfe gebraucht hat. Dann ist die Karte, muss man schon sagen, gezogen worden der Notwehr bzw. des Notstands, die nach dem, was wir auch aus der Akte von den Zeugen wissen, einigermaßen absurd ist. Es hat in der Situation keinen gegenwärtigen Angriff gegeben auf irgendeine andere Person. Es wäre ein leichtes gewesen, William Bock da sich wieder hinsetzen zu lassen auf die Bank und zu warten, bis ein richterlicher bzw. ein Bescheid, eine Anordnung des Bezirksamtes da gewesen wäre und dann hätte man über andere Dinge reden können. Stattdessen hat man ihn in der Art und Weise traktiert, wie ich es vorhin schon beschrieben habe. Dieses Traktieren, dieses auf den Bauch legen, dieses zwangsweise gegen eine solche Person vorgehen, widerspricht eigentlich allem, was man in der Psychiatrie weiß, was man tun sollte. Und es widerspricht vor allen Dingen auch dem Gesetz. In der Situation, als William Bock da angegriffen worden ist, gab es keinerlei juristische Grundlage für ein Vorgehen gegen ihn. Das, was die drei Security gemacht haben, war schlicht und einfach eine Körperverletzung mit Todesfolge. Das, was die zuständige Ärztin gemacht hat, bedarf einer besonderen Analyse. Sie hat gewusst, dass William Bock da schwer herzkrank war. Sein EKG war extrem auffällig. Sie hätte dafür sorgen müssen, dass alles, was in irgendeiner Weise auf William Bock da einwirkt, unter ärztlicher Aufsicht und auf jeden Fall sehr zurückhaltend passiert. Das Gegenteil ist der Fall. Sie musste wissen, dass in dem Moment, wo man die Security alarmiert hat und mit ihr zu dem Bob da gegangen ist, dass da etwas passiert, was gar nicht mehr kontrollierbar ist, was wahrscheinlich auf eine Auseinandersetzung hinausläuft, weil sie wusste, dass die Security nur dazu da sein könnte, William Bob da mit Gewalt irgendwo hin zu verbringen. Und das ist ihm auch angekündigt worden. Das, was dann hinterher passiert ist und das, was interpretiert worden ist, nämlich, dass es ein schicksalshaftes Herzversagen gewesen sei, was dort stattgefunden hätte, halte ich für ein Gerücht. William Bob da hat vorher gelebt. Es ging ihm außer der psychischen Situation vom körperlichen her gut. Man weiß, dass dadurch, dass Personen auf den Boden gebracht werden und im Übrigen eben in der Situation relativ schwere Verletzungen beigebracht worden sind. Ich will sie mal zitieren. Das ist eine kräftige Unterblutung am linken Ellbogen, Einblutung am linken Handgelenk, am linken Handrücken, oberhalb des rechten Rippenbogens, am rechten Handgelenk ebenfalls, im unteren Teil des rechten Bizepsmuskels, am rechten Ellenbogen, am rechten Knie, am Innenknöchel des rechten Unterschenkels, an der Stirn, im rechten Schläfenmuskel, am Übergang der Nasenscheidewand zum Oberkiefer, ein linksseitiger Rippenbruch und ein Bruch des Brustbeins. Das passt nicht zu dem, was von Seiten der Pfleger behauptet worden sind und schon gar nicht zu dem, was die Staatsanwaltschaft behauptet, was dort vor sich gegangen worden ist, sondern es passt zu dem, was viele Zeugen berichtet haben, dass in einer Art und Weise unangemessen gegen einen Menschen vorgegangen worden ist, der eigentlich lediglich Hilfe gebraucht hätte. Von Seiten der Ärztin, die wusste, dass er herzkrank ist, ist das nach meiner Überzeugung eine Beteiligung oder eine Anstiftung zu einer gefährlichen Körperverletzung mit Todesfolge, weil sie wusste, dass mindestens 3 Personen von der Security und noch 2 Personen, da gebe ich dem Kollegen Dr. Schneider AD Mensa recht, von den Personen, die daneben standen und nicht geholfen haben, das ist der Verdacht eines Tötungsdelikts oder sogar der Anstiftung zu einer Körperverletzung mit Todesfolge. Wir haben eine unangemessene Befassung der Sache von Seiten der Staatsanwaltschaft. Eine extrem unangemessene Befassung, weil nur versucht wird, diejenigen, die in dieser Sache beschuldigt sind, zu verteidigen. Und es wird im Übrigen in der Akte teilweise von in einem Ermittlungsvermerk von William Bob da als dem Beschuldigten geredet. Das halte ich für ausgesprochen aufschlussreich. Aber dass von der Befassung mit der Sache nicht nach Tatbestand, Rechtswidrigkeit, Schuld geprüft worden ist, sondern man hat von vornherein versucht, ein Entschuldigungsmodell aufzubauen, und zwar vom ersten Tag an. Es gibt eine Steuerung der Zeugenaussagen aus der Chefetage des UKE, aus der Personalabteilung, aus dem Justiziariat des UKE, und auf der anderen Seite hört man dann von der Staatsanwaltschaft, dass man ja nicht ausschließen könne, dass die verschiedenen Zeugen, die so belastend gegen die Security ausgesagt haben, dass die miteinander geredet hätten und darum ähnliche Schilderungen abgeben. Das vorwegzunehmen, das nicht einem ordentlichen Gerichtsverfahren zu überlassen, sondern auf der Ebene der Staatsanwaltschaft bereits zu versuchen, die Security und die Ärztin und sicherlich auch in gewisser Weise die dabei stehenden Pflegerinnen und Pfleger von jeder Schuld, von jeder Fahrlässigkeit freizusprechen, halte ich persönlich für einen Skandal. Der Antrag, den wir gemacht haben zum Hanseatischen Oberlandesgericht, auch da kann ich nur sagen, ich weiß, dass diese Anträge selten Erfolg haben. Ich meine, dass hier die Sachlage derartig eindeutig ist und dass die Rechtslage auch derartig eindeutig ist, dass die Staatsanwaltschaft verpflichtet werden muss, die Anklage zu erheben. Wir werden sehen, was passiert. Ich denke, gerade angesichts der Tatsache, dass wenn man zu dem Fall George Floyd guckt, wo man sehen konnte, wie dieser Mensch misshandelt worden ist und wo im Übrigen auch von Seiten der Verfolgungsbehörden zunächst behauptet worden sei, er sei an einem Herzversagen gestorben. Es gäbe also wieder mal körperliche Gründe bei dem Geschädigten, wo der Polizeibeamte, der jetzt verurteilt worden ist, eigentlich gar nichts dafür könne, dass der Mensch auf einmal tot ist. Da allerdings befinden sich durchaus Vergleichbarkeiten zu dem Fall William Mbogda. Da finden sich Vergleichbarkeiten nach meiner Überzeugung auch zu dem Fall Achille John. Es gibt ein Muster, was hier wieder bedient worden ist, und ich hoffe, dass es uns gelingt, dieses Muster zu durchbrechen. Ich danke Ihnen.
Ja, vielen, vielen Dank, Gabriele, für diese Einschätzung. Ja, Marianne Bali ist aus Berlin zugeschaltet. Sie ist von Pablo, der Pan-African Women's Empowerment and Liberation Organization. Pablo, we would like to hear your statement.
Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch, Dr. David Schneider.
Ja.
Okay. Kann er mich hören?
Ja.
Lieber David, lieber Gabriele, lieber Taille, liebe Schwestern und Brüder, es ist eine Frage der Glaubwürdigkeit. Und ich würde gern mit einem Gedicht anfangen von Stefanie Laya-Okuyo. Nur ein Auszug. Diese Worte sind für dich. Deine Worte sind von Bedeutung. Ich glaube dir. Du kannst Nein sagen. Du kannst Ja sagen. Ich akzeptiere, wer du bist. Was du tust, ist großartig. Ich vertraue deiner Intuition. Und ich hätte fast gesagt, ich vertraue deiner Institution, weil darum geht es. Es ist eine Frage der Glaubwürdigkeit für die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsstaat und für die vielen Worte, die in den letzten Monaten über die Bekämpfung institutionellen und strukturellen Rassismus gefallen sind. Aber natürlich zunächst einmal gehen unsere Gedanken an die Familien, der Angehörigen. So wie Tahir das gesagt hat, es gibt zu viele junge Männer, die Opfer von Racial Profiling sind, und das führt gelegentlich zum Tode. Es geht um die Ausübung der Gewalt in einem unangebrachten Art und Weise. Aber es gibt auch etwas, was alle Menschen, Frauen, Männer oder LGBTI haben, wenn es darum geht, Gewalt auszuüben. Wir werden als gefährliche, ob es gefährliche schwarze Menschen oder gefährliche AfrikanerInnen dargestellt. Nur als Erinnerung. Mariamne Diessa wurde als Folie bezeichnet. Und viele andere Frauen sind auch Opfer von Gewalt. Wir denken natürlich an George Floyd und an die USA. Aber unsere Schwestern aus Brasilien erinnern uns jeden Tag. In Brasilien stirbt ein George Floyd, Frau, Männer oder LGBTI jeden Tag. Wir erinnern uns zum Beispiel an Mariam Franco. Und 3 Jahre nach dem Tat ist dieser Mord und der Mord an ihren Fahrer nicht aufgeklärt. Oder 2011 hat auch die Polizei in Frankfurt eine Schwester erschossen. Was bedeutet das für uns? Was bedeutet, dass wir ein Verfahren erzwingen müssen, um die Wahrheit aufzuklären? Und übrigens, das bringt auch den Bruder Numbuba nicht. Das, was wir betrachten, ist, dass es immer darum geht, einen Täter-Opfer-Umkehr durchzuführen. Das hat uns der Weg und die Art und Weise, wie wir jetzt leben, in dieser Zeit geprägt von strukturellem institutionellen Rassismus, hat mit einer Pipeline zu tun, die Dr. Judith Bruce Golding gestern auf einer Veranstaltung angeprangert hat. Von der Schule geht es entweder zur Psychiatrie oder zum Gefängnis und zu oft zum Mord. was auch zum Tod oder zum Mord, was uns auch der Tod von unserem Bruder auch zeigt, ist, dass es eine ernsthafte Sicherheitsfragen sich stellt in Bezug auf Sicherheit Leute. Das kennen auch viele Frauen, die in Gemeinschaftsunterkünften leben. Aber das zeigt auch, wie Sophie, unser Bruder David, das unterstrichen hat, das ist, oder wie auch Gabriele das auch nochmal betont hat, die Polizei hat sehr zu oft 2,5 Maßen, wenn es darum geht, wenn es um die Gründlichkeit der Untersuchungen anbelangt. Das sehen wir zum Beispiel mit dem immer noch nicht aufgeklärten Tod an Rita und Jungi 2019. Und um auch einen Bogen zu schließen, wir wissen natürlich, dass wie viele Jahre nach dem Tod von Uwe Jallow in Dessau auch da die Wahrheit nicht ans Licht gekommen ist, zumindest nicht offiziell. Da geht es auch um Unterlassung, es geht auch um die Frage der Zeuginnen. Ungleiche Behandlung und Verstoß gegen Vorschriften, das bedeutet einfach Diskriminierung. Was fordern wir? Und zwar hat die Bundeskonferenz der Migrantinnenorganisation, zudem auch die Pan-African Women's Empowerment Liberation Organization, gehört in einer Agenda 2025 gegen Rassismus auch bestimmte Forderungen gestellt. Nur eins werde ich nennen: eine Enquetekommission vom Bundestag zum Thema Rassismus. Das bedeutet natürlich die Umsetzung der Empfehlung des NSU-Ausschusses und der UN-Antirassismus-Ausschusses ICERS. Warum ist es notwendig? Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland, wurde mehrfach von der UN ermahnt. Es geht um den Umgang mit Rassismus, den Umgang mit institutionellem und strukturellem Rassismus. In der Erklärung aus der Weltkonferenz von Durban von 2001 steht es: Nach Anhörung der Völker der Welt und in Erkennung ihres Strebens nach Gerechtigkeit, nach Chancengleichheit. Deutschland ist dazu verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen und die Ungleichheit zu setzen. Das betrifft auch die Polizeibehörden, das bezieht auch die Justiz. Trainingsmaßnahmen und Beschwerdemechanismen müssen eingeführt werden. Und konkrete Maßnahmen müssen ergriffen werden, um den vollen und wirksamen Zugang aller Personen, insbesondere der Menschen mit afrikanischen Vorfahren, zu Justizsystem zu gewährleisten. Neulich, als ein junger Mann, Salah, aus dem Fenster gesprungen ist, auf Angst vor den Ausländerbehörden, hat ein Kollektiv aus Badim Deutschland als ein Regime genannt, wo strukturellen Rassismus herrscht. Das heißt, für viel Aufsehen erregt. Aber wir müssen auch mit dem Tod unserem Bruder feststellen, es wird sehr viel über institutionellen und strukturellen Rassismus gesprochen. Aber den Worten folgen wenige Taten.
Ja, vielen Dank, Schwester Marianne, für deine Ausführungen. Wir wollen gegen Ende jetzt uns selbst auch noch mal dazu äußern. Zum einen auf die Narrative eingehen, die innerhalb sowohl der deutschen Gesellschaft als auch Justiz, als auch Medizin, als auch Polizei existieren, zu institutionellem Rassismus und zum sogenannten Einzelfall-Narrativ. Grundsätzlich ist es so, dass in Deutschland davon ausgegangen wird, nur der handele rassistisch oder dürfe als Rassist bezeichnet werden, wer halt gewalttätig mit menschenverachtender Absicht schwarze Menschen oder People of Color an Gesundheit oder Leben schädigt. Dem ist natürlich nicht so. Es ist aber die Grundlage dafür, dass wie im vorliegenden Falle die Staatsanwaltschaften und ja auch der zuständige Wissenschaftsausschuss des Hamburger Senats darin versagen, den Rassismus als solches zu erkennen und zu benennen. Institutioneller Rassismus ist per Definition nicht unbedingt etwas, was absichtsvoll geschehen muss, sondern was über eine Normalisierung dazu führt, dass Menschen, die als anders wahrgenommen werden, anders behandelt werden. Anders behandelt heißt im hier konkret vorliegenden Fall, es ist eine sorgfältige Diagnose und Behandlung schon vor dem tödlichen Angriff unterlassen worden oder ist unterblieben oder für nicht notwendig erachtet worden. Es gab ein EKG, auf dem ganz dick markiert war, pathologisch. Man konnte in den Akten sehen, dass auch schon Jahre zuvor Auffälligkeiten im EKG von Ton und Bob da zu sehen waren. Wäre man denen nachgegangen, hätte man das fachärztlich kardiologisch abklären lassen, hätte die Herzerkrankung zum Beispiel erkannt werden können und müssen, sage ich sogar. Und man hätte darauf Rücksicht nehmen können. Zum Zweiten bestand bei Aufnahme ein Kaliummangel, gegen den überhaupt gar nichts unternommen worden ist. Niedriges Kalium führt oder kann zur Erleichterung von Herzrhythmusstörungen führen, die ja auch in diesem Zusammenhang des Todesablaufes letztlich dann eine Rolle spielen. Das heißt, hier sind aus mangelnder ärztlicher Fürsorge für einen schwarzen Psychiatriepatienten wesentliche Dinge in der Diagnostik unterbunden worden, weil sie ja eigentlich zum Standard gehören. Also der Standard wurde ausgesetzt, weil es sich um einen schwarzen Psychiatriepatienten handelt. Und das natürlich dann hinterher wird dieses selbst erzeugte Unwissen dann als ein Argument dafür verwendet, dass die Täterinnen ja gar nicht wissen konnten, dass der Patient eine Herzerkrankung hat. Auch hier ist wieder dieses Narrativ klar und deutlich zu erkennen. Wenn ich vor einem Patienten in einem Krankenhaus stehe und wie die Sicherheitsdienste nicht selbst ärztlich ausgebildet bin, wieso gehe ich dann davon aus, dass die Patienten keine Begleiterkrankung, schwierigen Begleiterkrankungen, möglicherweise eine Herzerkrankung haben? Auf welcher Grundlage schließe ich das bitte schön aus? Auf welcher Grundlage schließen das Polizisten aus, die sich zum Beispiel in Delmenhorst auf Kosai Kalaf geschmissen haben? Das sind alles solche Fragen, die auch über diesen Einzelfall hinaus in eine gewisse Systematik entwickelt haben, die eigentlich hier alle Redner vor mir auch schon angesprochen haben. Das heißt, es geht hier erstmal um eine Unterlassung von Fürsorge und eine Unterlaufung, eine Vorenthaltung von Standards. Das nächste ist, dass natürlich Ton und Bob da als Psychiatriepatient, der sich freiwillig in der Klinik aufgehalten hat, besonderem Schutz als Patient untersteht. Und er nochmal dazu, ein besonderer Schutz als Psychiatriepatient in einer psychiatrischen Krise. Da kann ich als Arzt doch nicht einfach irgendwelche medizinisch unbeleckten und, wie wir es in dem Fall sehen, ja wahrscheinlich sogar nicht mal weitergebildeten in dieser Hinsicht Sicherheitsleute beauftragen, unbeaufsichtigt irgendetwas da zu unternehmen. Auch das ist eine klare Unterlaufung von Sicherheitsstandards, die dann im zweiten Schritt dazu führt, dass diese Sicherheitsleute den Mann halt in einer völlig gefährlichen und unprofessionellen Art und Weise, nämlich in Bauchlage, mit den Händen auf den Rücken fixiert und noch mit dem eigenen Körpergewicht beschwert durch Aufknien, in eine Position bringen, die schlicht und ergreifend lebensgefährlich ist. Nicht nur für Menschen mit Herzproblemen, sondern generell für alle Menschen gefährlich ist. Und wenn dann die danebenstehenden Pflegerinnen der Psychiatrie in ihren Aussagen das als professionelles Verhalten beschreiben, dann muss davon ausgegangen werden, dass auch dieses medizinische Personal offensichtlich die Gewalt gegen den Patienten und die vermeintliche in Kontrolle über den Patienten wichtiger einschätzt als den Patientenschutz und die dafür auch bestehenden Richtlinien, medizinischen Richtlinien, die S3-Leitlinie in der Psychiatriegesellschaft schreibt eindeutig vor oder sagt, dass Fixierungen eben nicht in Bauchlage erfolgen sollen, sondern eigentlich im Sitzen erfolgen oder im Stehen und wenn im Liegen, dann auf keinen Fall in Bauchlage, eben weil es dann zu diesem lagebedingten Erstickungstod kommen kann. Ja, im nächsten Schritt auch hier von allen ausgeschlossen, nicht mal diskutiert wird, nicht mal in Erwägung gezogen wird. Auch das ist eine Parallele zum Beispiel zum Fall von Kosei in Delmenhorst. Dort wurde zusätzlich noch Reizgas eingesetzt. Aber es passiert halt eben immer wieder, dass Menschen durch diese Fixierung in Bauchlage eben in einen Teufelskreis geraten. Je aufgeregter sie sind, umso mehr Sauerstoffbedarf besteht. Die Position der Fixierung führt dazu, dass nicht geatmet werden kann. Das Aufsetzen führt noch zusätzlich dazu, dass der Brustkorb komprimiert wird und damit das Herz gegen einen riesen Widerstand anpumpen muss. Die Lungen können sich nicht ausdehnen, können das Blutvolumen gar nicht aufnehmen. Das ist für jeden, auch herzgesunden Patienten eine gefährliche Situation und es wird Zeit, dass diese Praxis anerkannt wird als gefährliche Praxis, aber dazu muss es halt eben diskutiert werden. Damit kommen wir zum nächsten Schritt. Das ist also das, was das UKE alles da vorenthalten hat, beziehungsweise sich nicht dran gehalten hat, sind aus unserer Sicht wesentliche Bestandteile des institutionellen Rassismus. Jetzt kommen wir zur Staatsanwaltschaft und zum Kontrollorgan der Universität und des Wissenschaftsausschusses. Wie die Staatsanwaltschaft dazu kommt, das UKE selbst mit der rechtsmedizinischen Untersuchung zu beauftragen, ist uns ein Rätsel und ist ein Standard, der eigentlich auf beiden Seiten gegeben sein sollte, dass man so etwas nicht tut, wegen des natürlich bestehenden Interessenkonfliktes. Da macht es auch keinen Unterschied, eine zusätzliche Mitarbeiterin in die heiligen Hallen des Herrn Professor Püschel zu senden, der dort das Hausrecht ausübt und im Übrigen auch über dieses Haus hinaus eine große Wirkung entfaltet in diesem Fachbereich schon seit Jahrzehnten. Das ist das eine, dass die Staatsanwaltschaft das überhaupt tut. Das zweite ist, dass das UKE das überhaupt annimmt, dass das UKE nicht aus sich selbst heraus sagt, sorry, kann man nicht machen, ist ja bei uns im Haus passiert, würde ich als eine Kultur der Verantwortung interpretieren. Die wird hier einfach auf die Seite geschoben, als nicht wichtig erachtet und in der Folge werden eben die wichtigen Fragen nicht diskutiert. Der Professor Püschel interessiert sich halt eben nicht dafür, dass die massive Herzerkrankung, wie er sie selbst schreibt, wieso die nicht vorher aufgefallen ist. Auch ihm lagen die Krankenakten vor, auch er hätte die EKGs sehen können, auch er hätte sich dazu äußern können, macht er aber nicht. Aus gutem Grund und als Nachweis quasi für die für den Interessenskonflikt, der vorliegt. Das zweite ist das angesprochene Phänomen der lagebedingten Erstickung. Auch hier ist die Argumentation immer wieder die gleiche. Es heißt, die einzelnen nachweisbaren Gewalteinwirkungen auf die Verstorbenen seien nicht tödlich gewesen. Also es hat eben niemand das Genick gebrochen, dass sozusagen dadurch der Tod eingetreten ist. Aber ein lagebedingter Erstickungstod ist ja eben genau dadurch gekennzeichnet, dass der Tod in einem Kreis, in einer Kreislaufüberlastung besteht, die eben keine körperliche Verletzung ist. Wenn man Herzveränderungen findet, wie im vorliegenden Fall von Tonum Bobda, dann wird natürlich alles darauf geschoben. Soweit wir gehört haben, im Fall von Marcosa Calaf in Delmenhorst sind keine Veränderungen gefunden worden. Und dann kommt man selbst dann nicht auf den Gedanken, dass ein lagebedingter Erstickungstod vorliegen könnte, und, sondern begibt sich weiter auf die Suche nach möglichen Ursachen, die bei den Leuten selbst liegen, statt die gefährliche Gewaltpraxis, die man selbst ausübt, zu hinterfragen, anzusprechen und dementsprechend auch verändern zu können. Und damit kommen wir sozusagen zu dem dritten Teil des Ausblickes, dass durch diese Praxis, Fragen nicht zu stellen und Verantwortung nicht wahrzunehmen, ein Kreislauf geschlossen wird, der das Verletzen und das Töten rassifizierter Menschen quasi erleichtert, weil hier ein Konsens entsteht. Es wird sozusagen immer im Sinne der Täter argumentiert, die sozusagen angeblich nicht wissen konnten oder es angeblich nicht so gemeint haben. Im vorliegenden Fall wird ihnen sogar eine Lebensrettungsabsicht unterstellt, wo man sich dann wirklich schon fragen muss, wie kann man jemanden in Lebensrettungsabsicht töten? Also das gedankliche Konstrukt ist schon so abstrus, dass es auffällt, dass hier ein Willen, ein subjektiver Wille vorliegt, der Person, die das verfasst hat oder sich ausgedacht hat, Strafe zu vermeiden. Ja, und die Vermeidung von dieser Strafe führt regelmäßig dazu, dass die Täterinnen sich natürlich auch nicht ändern müssen. Nicht die Täterinnen einzeln und auch nicht die Institutionen und Kollektive, die sozusagen dahinter stehen. Das heißt, man durch die Unterlassung der juristischen und der verantwortungsbewussten Wertung dieser Dinge, die da zu fatalen Folgen geführt haben, dass man das unterlässt, führt dazu, dass die gewohnte, wissentlich teilweise tödliche Praxis halt einfach weitergeführt wird, weil das das Einfachste ist für die Repressionsorgane, sei es jetzt die Polizei oder der Sicherheitsdienst im UKE oder halt die Psychiatrie im UKE oder in anderen Krankenhäusern selbst. Das heißt, wir haben hier eine Systematik, die sich durch die Institutionen hindurchzieht, von dem UKE, wo sich sozusagen dem Leiter der Klinik im Wissenschaftsausschuss der Raum gegeben wird, sich zu äußern. Unabhängige Experten werden nicht eingeladen, die Familie wird nicht eingeladen. Und dieser verantwortliche Klinikleiter, gefragt zu dem EKG, darf dann von einer Rationale sprechen. Also wir machen Diagnostik nach einer Rationale. Und wer so etwas sagt, vor dem Hintergrund, dass hier jemand getötet worden ist und wo das Krankenhaus selbst auch eine Herzerkrankung vorschiebt, die sie selbst nicht diagnostiziert hat, obwohl sie sie hätte diagnostizieren können und müssen, und das dann als Rationale bezeichnet, der bezeichnet das Töten von Menschen, in dem Fall schwarzen Psychiatriepatienten, als rational. Das gehört dann dazu. Das muss man in Kauf nehmen, ganz als wären wir hier in einem Krieg und es würde sich um einen lateral, sogenannten Kollateralschaden handeln. Zum Zweiten wird die von der Ärztin angeordnete Zwangsmaßnahme durch das Rufen des Sicherheitsdienstes, weil wozu ruft man den Sicherheitsdienst? Um Zwang anzuwenden, nicht um nur drumherum zu stehen und nichts zu tun. Und in der Tat hat der Sicherheitsdienst ja auch genau das gemacht. Diese angeordnete, aber nicht beaufsichtigte Zwangsanwendung durch medizinische Laien des Sicherheitsdienstes als eine Gewährleistungshandlung zu bezeichnen, ist die nächste zynische Ebene, die man dort eingenommen hat. Das heißt, man gewährleistet die Tötung des Menschen, um zu verhindern, dass andere Menschen Schaden nehmen? Oder wie soll das Ganze interpretiert werden? Oder wie sollen wir das verstehen, wenn die Verantwortung solche Sätze, von sich geben? Das ist ein Trauma für die Familie und ein Trauma für uns als schwarze Community. Und das ist ein Trauma für jeden, der sich jetzt voller Typen schon in diese Situation versucht hinein und sieht, dass hier ganz bewusst keine Aufklärung erfolgen soll. Die Staatsanwaltschaft kann, dass sie Probleme mit den Zeugen hat, sieht es aber nicht, wenn dann die Zeugen eins laden und spezifische Fragen zu stellen, um Details zu klären, die sich möglich nicht so ganz schlüssig darstellen. Das ist schlicht und ergreifend verblieben. Auf der anderen Seite die Wertung, also das Anlegen einer sogenannten Unschuldsvermutung, das, was für einen Staatsanwalt quasi völlig unzulässig ist, erstmal ist ja das eine. Zum anderen ist es so, dass sozusagen dadurch verhindert wird, dass sich hier umfänglich gerichtlich damit befasst wird. Es wird verhindert, dass die Familie ihr Recht auf eine rechtsstaatliche, gerichtliche, ordentliche Klärung des Sachverhaltes hat. Das wird ihr sozusagen abgesprochen. Stattdessen werden die Täterinnen in den höchsten Tönen gelobt und ihnen eine Unschuldsvermutung zugesprochen, die den kriminalisierten Opfern nie und nimmer zuteil wird, in keiner und Institution des deutschen Staates geht. Also wir haben hier den Bogen vom Einzelfall, der systematisch quasi rassistisch institutionalisiert ist, und wir haben ein insgesamtes Justizsystem, das in all diesen Fällen, Della angesprochen hat, mit 150 Fällen, dort ist es in keinem der Fälle zu irgendeiner Verantwortung, zu irgendwelchen Konsequenzen wirklich gekommen. Das heißt, Töten schwarzer Menschen in Deutschland ist okay, juristisch okay. Und das ist ein Riesenproblem. Das muss geändert werden, wenn wir nicht die Liste der Toten immer weiter verlängern wollen. Das ließe sich verhindern durch etwas, das sich Fehlerkultur, Verantwortung nennt. Und da müssen wir halt von einer institutionellen Verantwortungskultur sprechen, die sich nicht nur auf juristische Belange letztlich beruft. Okay. So viel dazu von uns. Wir danken all den Beitragenden und Beteiligten für ihre Aussagen, Statements und Erläuterungen. Und wir würden die Pressekonferenz dann an. Würden Sie dann an dieser Stelle auch beenden. Dankeschön und auf Wiedersehen.
Vielen Dank. Tschüss.
Vielen Dank. Und weiterhin viel Kraft.